Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort. In dieser Episode befassen sich die Strafrechtsprofessoren Mo El-Ghazi und Till Zimmermann mit Fragen rund um die Strafbarkeit der Ansteckung mit dem Coronavirus.
Ja, weißt du was, Till, ich bin ja jetzt irgendwie schon seit ein paar Tagen in der Wohnung, habe noch niemanden gesehen und gestern Abend klingelt's hier draußen an der Tür. Ja, ah. Und ich habe erst nicht aufgemacht, dann hat es nochmal geklingelt und war halt irgendjemand von der Firma, die hier hinten dran ist. Und dann bin ich dann im Treppenhaus dem Nachbarn begegnet, voll am Husten der Nachbar. Ne? Und ja, weißt du, okay. Und ich glaube, der hat einen Mordversuch auf mich vorgehabt. Dann sagt er, hallo du, und dann kommt er näher und reicht mir so die Hand. Ich habe das Gefühl, der wollte mich umbringen. Wirklich, ja. Und ich bin dann vor allem auch hin. Ne? Und kurz bevor unsere Hände uns berührt haben, habe ich dann zurückgezogen. Ich habe es dann erst realisiert und habe gesagt, Mann, der wollte mich umbringen im Nachgang. Habe ich mich erstmal gleich desinfiziert. Ja, man denke halt natürlich schon, ja. Also ich meine, wenn jemand, der wirklich Symptome hat, ja, irgendwie
also Corona-Symptome,
ja, oder was? Corona-Symptome hat und dann auf dich zukommt und irgendwie diese Krankheit die überträgt und macht mich krank, ja, relativ eindeutig wohl, ne? Eine Körperverletzung, würde ich sagen.
Ja, mindestens. Wenn er dich töten wollte, dann ist es wahrscheinlich ein Mordversuch.
Ja, aber ich glaube, so gut kennen wir uns nicht. Ich würde dem jetzt kein Motiv unterstellen. Außer, dass ich vielleicht ja ein, zweimal zu laut war und immer
ja,
dann,
genau,
wenn du
das
da warst.
Ja, genau, der sich, ne, wegen der zu lauten Party da neulich beschwert hat.
Ja, aber das ist halt die Frage. Also, ich meine, ich bin ja noch ein junger, attraktiver, ne, gesunder Mensch. Sagen wir mal, der steckt mich jetzt mit Corona an, ja, mit den Viren. Mit dem SARS-CoV, ne, was auch immer, steckt er mich an. Ist das eine körperliche Misshandlung oder eine Gesundheitsschädigung?
Ja, Gesundheitsschädigung ist das bestimmt. Also ich meine, danach hast du den Virus, dir geht's nicht gut. Weiß ich nicht, wie geht's dir jetzt eigentlich? Vielleicht hat das sogar geschafft.
Noch ganz gut. Also noch geht es mir ganz gut. Aber stell dir mal vor, er hätte mich jetzt angesteckt, nur mit dem Virus. Ohne, dass ich jetzt irgendwie wirklich richtige Symptome bekomme. Also eine körperliche Misshandlung ist das ja dann nicht, ne?
Nee, das
gemessene, ja, genau, weißt du ja. Aber denk, Gesundheitsschädigung, also wenn ich die Symptome bekomme, Husten, ja, Fieber, ja, manche leiden ja auch unter Durchfall, das ganz sicher, ja. Das würde ich auch als Gesundheitsschädigung ansehen.
Aber, ja, doch, geht in die Richtung.
Ja, aber sag mal, wenn das jetzt irgendwie ganz, ganz, ganz leichte oder asymptomatisch. Ne? Es gibt ja ganz viele junge Leute, ne, die, ja, die zeigen gar keine Symptome. Ist das dann eine Gesundheitsschädigung?
Ja, also wenn du krank bist, ist ja klar, ne? dann ist deine Gesundheit geschädigt. Aber selbst wenn du nur das Virus dann selber hast,
ja,
und bist nicht ansteckend, auch das würde ich sagen, ist schon eine Gesundheitsschädigung, weil ich meine, in dem Moment kannst du es ja selber auch weitergeben. Die anderen Leute gucken dich doof an, wenn du sagst, hier, ich habe Corona, willst du mir die Hand geben? Und glaub eigentlich, dass die Rechtsprechung das ja auch so bei diesen AIDS-Geschichten irgendwie so gemacht hat. Ne? Also ich meine, man kann ja auch HIV-Virus haben, ohne dass man irgendwie erstmal was merkt. Und auch dann sagt man schon, wenn man das in sich trägt und dann hat man so ein Potenzial, dass es noch ausbricht, würde ich schon sagen.
Ja, von diesem Vergleich zum HIV-Virus habe ich ja schon gehört. Und da ist es ja so, das ist so Rechtsprechung, die stammt so aus den 80er Jahren, natürlich zu einer Zeit, wo man gar nicht wusste, was das genau ist. AIDS, ne, und HIV. Und dass man dann natürlich irgendwie auch wusste, ja, wenn jetzt jemand wirklich dann erkrankt ist, der stirbt da dran und der ist ja auch sein Leben lang infektiös. Ne? Also beim HIV-Virus ist es ja so, ja, man steckt sich an, es bricht meinetwegen noch nicht aus, die Krankheit, aber man ist ja ein Leben lang, ist man infektiös. Und da glaube ich natürlich auch, dass man sagen kann, ja, man ist krank, aber jetzt für ein paar Tage, also ich höre ja den Dr. Drosten, der sagt irgendwie so zwischen dem vierten und dem 12. Tag, dann, wenn man schon richtig erkrankt ist, dann ist man irgendwie nicht mehr ansteckend. Diese paar Tage einfach nur ansteckend sein oder dieses ansteckend sein, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, das ist eine Gesundheitsschädigung, weil irgendwie brauchen wir auch eine gewisse Erheblichkeitsschwelle. Ne? Genauso wie wir auch die Erheblichkeitsschwelle bei der körperlichen Misshandlung haben, dass wir auch eine Erheblichkeitsschwelle bei der Gesundheitsschädigung irgendwie einbauen müssen. Und bei HIV-Virus verstehe ich das.
Ja, aber ich meine, wenn du 2 Wochen lang Corona hast, ne, und irgendwie ansteckend bist, selbst wenn du es nicht merkst, ist zu sagen, das ist unerheblich, das finde ich nicht nachvollziehbar. Weil wenn das Gesundheitsamt das rauskriegt, ne, dann sperren die dich 2 Wochen ein, darfst nicht rausgehen. Wenn du es doch machst, kriegst du ein Bußgeld. Also, ich würde das jetzt wenn das jetzt nur 5 Minuten wären, ja, da könnte man sagen, geschenkt, aber ja, Also so wie das sich darstellt, das Infektionsbild, würde ich schon sagen. Und ich meine, wie ist denn das mit einer normalen Erkältung? Wie ist das denn, wenn ich jetzt mal so eine normale Erkältung habe und ich nies dir mal volle Ladung ins Gesicht?
Also ich würde sagen, bei einer normalen Erkältung, wenn du erkältet bist, das ist natürlich eine Gesundheitsschädigung, die du gerade erleidest. Auch vielleicht eine körperliche Misshandlung, die du gerade erleidest. Wenn du mich dann ansteckst, du niest mir ins Gesicht, ja. Also das ist natürlich eklig. Das ist für mich eine Beleidigung.
Ja, Beleidigung ist es auf jeden Fall auch.
Wenn du mich ansteckst mit einer normalen Erkältung, ja, in der Tat. Also ich würde sagen, wenn ich quasi dann wirklich auch Symptome zeige, ja, eine körperliche Misshandlung ist das. Die Frage ist, ob natürlich irgendwie diese Handlung sozialwidrig ist, ne? Oder ob das nicht viel mehr sozial adäquat ist, wenn du mein Mitbewohner bist und du steckst mich halt an, während wir hier zusammen essen.
Ist mit Corona oder mit einer normalen Erkältung?
Ja, mit einer normalen Erkältung, mein Lieber. Ja. Mit Corona. Ja, also ich würde sagen, mit einer normalen Erkältung, dass man mit normalen Erkältungen zur Uni geht, ja, das erwarten wir doch von unseren Studis. Ja. Also bei einer Grippe ist es was anderes sicherlich, ja. Bei einer Grippe ist es sicherlich was anderes, aber mit normalen Erkältungen, dass man
was
sich.
Was meinst du, also normale Erkältung, was meinst du damit? Dass man dann so eine Woche oder.
Ja, grippaler Infekt, ja. So ein grippaler Infekt. Ja, würde ich sagen, da, was hat man denn da? Also ich habe immer Kopfschmerzen.
Das kommt vom Saufen.
Ja, das stimmt. Kopfschmerzen habe ich typischerweise, nachdem du da warst. So, dann habe ich, Schnupfen habe ich immer. Ne? Schnupfen, so,
das ist ja, aber das ist doch total, das ist doch total lästig. Warum ist das denn keine Körperverletzung? Also würde ich schon sagen, ist auch erheblich.
Ja, also ich sage ja von der, also das ist natürlich vom Erfolg betrachtet, ist das natürlich eine körperliche Misshandlung, eine Gesundheitsschädigung, die du mir als Ansteckender, ja, wenn du mich angesteckt hast, beigebracht hast. Aber ich weiß nicht, in diesen Momenten, in denen du mich ansteckst, ja, du kommst hier zu Besuch oder ne, du wohnst hier und dann treffen wir uns in der Küche und kochen zusammen und dann hältst du dich halt nicht irgendwie zurück und hältst halt nicht Abstand oder steckst mich im Büro an, da würde ich sagen,
oder ich wasche mir nicht die Hände, ja, tagelang.
Ja, in der Tat, genau, wenn man dieselbe Toilette benutzt, ne, da würde ich aber sagen, ja, mit Blick auf die, ja, auf die Folgen, ne? Kann man, glaube ich, nicht erwarten von dir, dass du dich da so zurücknimmst, gerade als Professor, ne? Du hast ja wichtige Aufgaben zu erfüllen, dass du da irgendwie eine Erkältung.
Warum hast du so gelacht bei wichtigen Aufgaben?
Ja, weißt ja, jetzt gerade merkt man das in der Corona-Zeit, wie wichtig dann, ja, wie systemrelevant unser Beruf dann doch tatsächlich ist, ne? Aber sag mal, ich meine, würdest du sagen, das ist nicht sozial adäquat, trotz Erkältung sozial, bleibt es sozial adäquat, sich dann doch, ja, also im Alltag zu bewegen und eben sich nicht zurückzuziehen?
Ja, ich meine, man kann jetzt ja nicht jeden Winter so einen Lockdown machen, nur wenn die Leute normal erkältet sind, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass jetzt diese Corona-Geschichte so bei den Leuten ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass wie leicht man sich anstecken kann. Und wenn du dir mal anguckst, wie das in Asien so ist, also ich war ja letztes Jahr mal in Taiwan und in China und da sind auch ohne Corona ganz viele Leute immer mit so Mundschutz rumgelaufen. Da habe ich immer gefragt, warum macht ihr das? Das wegen Smog? Und dann, nee, ich habe so ein bisschen Erkältungssymptome, ich will keinen anstecken. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei uns eine als bleibende Folge dieser Corona-Krise ja auch so sein würde, dass man sagt, wenn jetzt einer irgendwie in ein öffentliches Verkehrsmittel geht, der niest und hustet rum und hat keinen Mundschutz, dass man dann irgendwie schon sagt, ja, der begeht ja versuchte Körperverletzung oder so, dass das nicht mehr sozial adäquat ist, dass man schon noch irgendwie Leute trifft vielleicht, aber dass man gewisse Schutzmaßnahmen auf engem Raum ergreifen muss, das kann ich mir schon vorstellen. Das finde ich jetzt auch nicht abwegig.
Aber gut, was würdest du denn einem Studenten sagen, der sagt, Herr Zimmermann, ja, Sie haben ja gesagt, objektive Zurechnung, dafür brauchen wir eine rechtliche Missbilligung, ja? Also man muss halt irgendwie rechtlich missbilligtes Risiko setzen, eine rechtlich missbilligte Gefahr setzen. Ja, wie siehst du das bei einer normalen Erkältung, ja? Wo steckt da denn die rechtliche Missbilligung? Die rechtliche Missbilligung. Also ich würde sagen, wir haben keine Gesetze, ja, bislang auch natürlich noch nicht mal irgendwie ungeschriebene Gesetze, die sagen, ja, mit einer Erkältung, mit einer leichten Erkältung darf man keine Bahn fahren, darf man nicht in den Supermarkt gehen, darf man nicht zur Arbeit gehen. Ja, also wir haben bei Corona, das muss ich ja jetzt sagen, uns eingestehen, da haben wir natürlich jetzt Vorschriften, die ganzen Corona-Verordnungen, die halt irgendwie sagen, ja, Abstand halten, 1,5 Meter im öffentlichen Verkehrsraum, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Maske aufsetzen, im Supermarkt Maske aufsetzen. Und da muss ich ja sagen, okay, wenn jetzt jemand ohne Maske Bus fährt, ja, und dann einen anderen dabei ansteckt, da habe ich keine Probleme mit der rechtlichen Missbilligung. Aber wie sieht's aus bei Erkältung?
Also rechtlich missbilligt ist das immer, wenn man andere Leute krank macht. Ob das jetzt irgendwie mit Corona, einer Erkältung oder mit der Pest ist, das ist doch eigentlich egal. Also die rechtliche Missbilligung steckt doch schon in dem Verbot der Körperverletzung drin. Und das ist jetzt bei bestimmten Krankheiten, die so super infektiös sind. Ja, also wenn du jetzt Ebola hast, darfst du auch nicht Bus fahren und dann da irgendwie Blut kotzen oder so. Abgesehen davon, dass das irgendwie eklig ist. Aber ja, du darfst mit verschiedenen hochinfektiösen Krankheiten darfst du jetzt nicht in den Supermarkt oder in den Bus gehen. Und wenn
ja, da stimme ich dir Krankheit zu. Ist, verschiedenen hochinfektiösen jetzt, Krankheiten.
Genau. So, und wenn das jetzt aber eine, sag ich mal, so eine mittelinfektiöse Krankheit ist, wo es jetzt keine speziellen Verbote irgendwie gibt, dass du da nicht mehr dich im öffentlichen Raum bewegen kannst, da kann man ja vielleicht so sagen, dass ein bestimmtes Risiko darf man eingehen, also man darf jetzt überhaupt das zum Beispiel den Bus benutzen, aber dass man einfach ein bisschen aufpassen muss, ne? Dass man so einen Mundschutz trägt oder so.
Okay, ja gut, okay, dass man sagt, Mundschutz tragen, also ich meine natürlich, wenn man sagt sozial adäquat, da schaut man ja natürlich auf die Lebensverhältnisse und vor Corona war es in der Tat so, dass sich darum keiner geschert hat, dass die Gesellschaft sich wohl auch noch darüber einig war und anderslautende Gesetze hatten wir nicht, die sagen, okay, das ist natürlich, das nehmen wir hin als Gesellschaft, diese Gefahren, die damit verbunden sind, dass man sich mal erkältet und eine Woche so einen Schnupfen mit sich rumträgt, ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt, ob wirklich danach, ne, Post-Corona, in Post-Corona-Zeiten, ob man dann sagt, das nehmen wir wirklich nicht mehr hin, ja, und alle laufen dann mit einer Maske rum und der nicht mit einer Maske rumläuft, den machen wir dann dafür verantwortlich, also dass wir dann sagen, gut, der hat den anderen angesteckt, das ist dann eine Körperverletzung. Sag mal, aber wie wollen wir das überhaupt nachweisen, ja, dass der den anderen eingesteckt hat? Ja, gerade jetzt bei Corona, ja. Also sagen wir mal, jetzt mein Nachbar, ja, ich würde jetzt nächste Woche Symptome zeigen, ja, kriegen wir den dann irgendwie ran? Ja, vielleicht wollte der das nicht unbedingt, aber ich meine, wegen fahrlässiger Körperverletzung, könnte ich den dann ranbekommen? Ich meine, könnte ja auch jeder andere gewesen sein, der mich angesteckt hat.
Ja, ich habe ja keine Ahnung von Medizin, nur so ein bisschen von Jura. Aber wenn man es jetzt wirklich wissen wollte, glaube ich, dass es schon Möglichkeiten gibt, das rauszufinden. Ich habe vorgestern so einen Bericht über diese Webasto-Studie gelesen, also über diesen ersten Corona-Ausbruch in München, den die sehr kleinteilig nachvollzogen haben. So, da konnte man irgendwie nachweisen, der eine war in der Kantine, hat sich umgedreht und nach dem Salzstreuer gefragt. Und hat dadurch den anderen infiziert. Und das kann man irgendwie mit so Genuntersuchungen der Viren machen. Also weil die sich irgendwie verändern, jedes Mal, wenn die weitergegeben werden. Ist so eine, weiß ich nicht, so eine Viren-Blockchain oder sowas. Das kann man nachvollziehen. Aber also insoweit könnte man vielleicht, wenn man es unbedingt nachweisen will, kann man da vielleicht schon feststellen, wer genau es jetzt an wen weitergegeben hat. Aber mal davon abgesehen, wenn jedenfalls der Vorsatz im Spiel ist, ist das ja letztlich doch egal. Ne? Wenn jetzt dein Nachbar irgendwie so blöd ist und dann nachher der Polizei erzählt, ja, den El Ghazi, den wollte ich jetzt mal schön infizieren, hat leider nicht geklappt, dann können wir ihn doch wenigstens wegen Versuch dran kriegen.
Ja, der ist Akademiker, so doof wird der sich nicht einlassen. Ne? Ich glaube, über Fahrlässigkeit, darüber können wir reden, aber Vorsatz, bei dem zumindest nicht in der Tat. Aber das mit der Kausalität, ich lese das ja überall wieder, dass alle sagen, das wird kaum zu erbringen sein, dieser Kausalnachweis, weil letztendlich muss ja feststehen, ne? Mit hinreichender Sicherheit, feststehen, dass der mich angesteckt hat. Und ich glaube auch, also mit dieser Gentechnikmethode, das liegt daran, weil das Virus immer mutiert. Ne? Aufgrund dieser Mutation, die da eintreten, kann man vielleicht sagen, aha, das ist hier bei El Ghazi genau das Ding, was der oben auch hatte. Ja? Und wenn man das irgendwie beweisen kann, wenn das funktioniert, wirklich mit gentechnischen Methoden, mit Genanalyse, dann würde es gehen. Aber die Frage ist, mutiert das Virus so häufig, dass ich wirklich dann einen Kausalnachweis so erbringen kann, dass das einem Strafgericht reicht, ja? Weil ich könnte mich ja auch beim Nachbarn angesteckt haben und das könnte ja auch der gewesen sein, der den da oben angesteckt hat. Ich könnte mich ja beim Nachbarn nebenan angesteckt haben und der hätte dann den da oben angesteckt und der wiederum mich. Und dann, ja, könnte es aber auch nicht ausgeschlossen sein, dass ich mich direkt dann nebenan angesteckt habe. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber also ich glaube, dass es jedes Mal bei jeder Übertragung wieder so ein bisschen mutiert, dass man das schon nachvollziehen kann, aber ja, wahrscheinlich wird es viele Fälle geben, wo man das nicht kann.
Ja, in der Tat.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, und du sagst es ja, man müsste natürlich dann auch irgendwie bei dem ja noch erstmal das Virus separieren können. Ne? Das müsste man ja erstmal bei ihm noch bekommen, Und dann müsste man gucken, was hatte er für eins? Und dann schaut man, was hatte ich für eins? Und wie viel Abstand liegt dazwischen? Wie viel Mutation? Wie viel Basen unterscheiden sich? Und wenn das ganz wenige sind, ja, wird man wahrscheinlich sagen, ja gut, das reicht uns vielleicht auch aus, ja, auch unter Geltung des Zweifelsgrundsatzes, ja.
Ja, also halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen.
Ja, da müssen wir mal gucken, wie die Wissenschaft da, ne? Also ich meine, wir sind ja beide da keine Virologen und die auch keine, ne, haben auch keine Ahnung von Gentechnik, aber wenn das möglich wäre, ja, mit Genanalyse, dann klappt es mit der Kausalität.
Du, guck mal, ich habe mal noch eine andere Frage mit dem Nachbar. Wenn der, also wenn wir jetzt mal annehmen, der weiß tatsächlich selber, dass er Corona hat und der wollte dir was Böses, ja, und deswegen hat er da so Annäherungsversuche bei dir gestartet, ja. Also wenn wir jetzt schon sagen, das ist dann eine Körperverletzung oder jedenfalls ein Körperverletzungsversuch, ne, wenn er es nicht geschafft hat. So, Versuch von einer Körperverletzung ist ja strafbar. Wahrscheinlich ist das dann sogar eine gefährliche Körperverletzung, oder?
Ja. Also gefährliche Körperverletzung tue ich mich natürlich schwer, aber natürlich, wir reden über Nummer eins, ja, über Gifte, ja, oder andere gesundheitsschädliche Stoffe, oder was meinst du?
Ja, also das genau, also irgendwie, der hat dich versucht zu vergiften und dann vielleicht noch eine lebensgefährdende Behandlung nach Nummer 5. Mhm.
Also lebensgefährdende Behandlung, da tue ich mich sicherlich schwer mit, gerade wenn man halt jemanden gesunden, jungen Menschen ansteckt. Ja, ich glaube, lebensgefährdende Behandlung, also das kann man vielleicht bejahen bei jemandem, der zur Risikogruppe zählt. Ja, wenn ich jetzt jemanden anstecke, der zur Risikogruppe zählt, da würde ich sagen, da ist ja in der Tat vielleicht diese Handlung geeignet, das Opfer in Lebensgefahr zu bringen. Während ich sagen würde, ja, also wie hoch ist die Lebensgefahr, wenn ich jetzt jemanden anstecke, der, ja, ich bin jetzt keine 25, ne, der Mitte 30 ist, sagen wir mal. Ja, knapp so um die Mitte 30 ist, ja, kerngesund, was auch sonst. Also insofern.
Ja, okay, aber das heißt, dann, ja, so verstehe ich, würde ich auch sagen, vielleicht keine das Leben gefährdende Behandlung, aber irgendwie
Gift. Okay, aber oder, bei der Risikogruppe, ja, bei einer Risiko, bei Angehörigen zur Risikogruppe kann man das schon bejahen.
Ja, wie hoch ist so die Sterblichkeit bei denen, Corona irgendwie 5% oder so?
Geht ja, raus, ja, also ehrlich gesagt, Statistiken dazu habe ich noch nicht gelesen zu den unterschiedlichen Altersgruppen, aber jetzt oder zu den Risikogruppen. Aber an sich bei jungen Menschen würde ich sagen, ist ja wahrscheinlich die Letalitätsquote sehr, 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 sehr
gering. Aber pass mal auf, nehmen wir mal an, also der hat dich jetzt, du bist ja Mitte 25 oder sowas in der Richtung. So, der glaubt jetzt, er hat Corona und er meint jetzt, dass er dich da irgendwie mit auch infizieren kann, mit dem, was er da gemacht hat. Und dann sagen wir mal, dann hat er jetzt auch vorsätzlichen oder hat einen Versuch der gefährlichen Körperverletzung.
Ja, aber sag du mal eben was zum Gift. Weil, weißt du, Gift tue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, ne? Ob das ein
Gift ist. Ja, das ist irgendwie Gift. Wie ist das? Gift, da sagt man Gift oder andere gesundheitsschädliche Stoffe. Und ich glaube, dass man das so abgrenzt, dass man sagt, Gift ist, wenn es irgendwie chemisch wirkt und sonstiges, wenn es biologisch wirkt. Wobei ich diese Abgrenzung ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe, aber man macht
es auch nicht so gut in Chemie und Biologie in der Schule.
Ja, ja, und Strafrecht BT auch nicht, aber das habe ich versucht nachzuholen. Aber ja, Biochemie, ich weiß es nicht, wie genau solche Viren wirken, aber ich denke, das ist eine biologische Wirkung und dann, es ist doch letztlich egal, eins von beiden ist es ja.
Okay, also gesundheitsschädlicher Stoff dann, ja. Also ich tue mich da auch schwer mit, einem Virus ja als Gift anzusehen. Oder anders formuliert, ein Lebewesen als Gift anzusehen. Wenn ich jetzt sage, ja, so ein Virus, das ist ja Gift. Obwohl ich letztens gelesen habe, weißt du, was Virus eigentlich bedeutet?
Nee, keine Ahnung.
Ja, also ich halte es da ja mit dem, mit dem Thomas Rüffner, dem Kollegen aus dem Zivilrecht, der sagt ja, besser kein Latein als schlechtes Latein, aber dennoch habe ich das mal ermittelt. Virus bedeutet Gift, übersetzt aus dem Lateinischen.
Und ja, natürlich, haben wir auch mal ein Wortlautargument.
Ja, haben wir ein Wortlautargument, aber in der Tat, ich tue mich trotzdem schwer, ein Virus als Gift
anzusehen. Was ist denn Gift für dich? Was ist denn so ein typisches Beispiel für Gift?
Ja, also Arsen ist Gift. Ja,
okay, und wie wirkt Arsen? Also Arsen, das trinkt man, dann ist man tot, ne?
Also ich würde sagen, man trinkt das und dann werden so Zellen zerstört, ne, vernichtet, ausgelöscht. Also ich bin ja Quarks und Co. Fan. Ich weiß nicht, das läuft immer im WDR, ne? Mit Ranga
Yogeshwar. Ja, als Kind habe ich das auch immer geguckt.
Als Kind? Das ist für Erwachsene.
Ich bin schon ein bisschen, nicht so alt wie, ist auch egal.
Ja, aber bei Quarks und Co., da gab es letztens halt irgendwie mal irgendwie einen kleinen Film und da haben die halt irgendwie gesagt, ja, das ist so bei einem Virus, das ist ja eigentlich, man weiß ja nicht wirklich, ob das ein Lebewesen ist, anders als jetzt Bakterien, das sind sicherlich Lebewesen, aber da funktioniert es irgendwie so, das Virus schleust sich irgendwie in die menschliche Zelle ein und repliziert, wie Herr Drosten immer sagt, ja, vermehrt sich dann immer mehr und mehr und mehr und mehr, aber am Ende bringt sich die Zelle selber um. Ja, am Ende bringt sich die Zelle selber um oder zumindest irgendwie der Körper bringt diese Zelle um. Aber es ist eigentlich nicht das Virus, ja, was die zur Zellvernichtung führt. Und ich glaube, mit Blick darauf kann man Probleme haben, weil es ist eigentlich zellverändert und der Körper selbst bringt diese Zelle um. Und da weiß ich nicht, ob wir vielleicht nicht sagen können, ja, also Gifte müssen doch irgendwie so wirken, dass sie selber, ja, zur Zellvernichtung führen, zur Zerstörung des Körpers führen.
Ja, das klingt vernünftig.
Ja, ich ehrlich gesagt, ich habe aber auch keine Ahnung, weil das sind dann natürlich irgendwie, da braucht man Wissen, ja, was einen irgendwie Naturwissenschaftler oder wer auch immer irgendwie beibringen muss. Aber ich tue mich schwer, weißt du, wenn man sich mit einer Krankheit, ja, ansteckt, dann nennt man das ja Infektion, ja. Und bei Gift, da nenne ich das Vergiftung. Ich tue mich total schwer zu sagen, ah, der hat mich mit Corona angesteckt, der hat mich vergiftet. Ja, der hat mich
infiziert. Ja, stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und sagst, ah, ich habe hier eine Vergiftung. Ja? Oder du rufst bei der Vergiftungshotline an und sagst, da hat mich der Nachbar ins Gesicht genießt.
Ja.
Die würden ja dann sagen, lieber bei der Psychiatrie anrufen.
Ja, korrekt. Also ich glaube auch, man tut sich da wirklich sprachlich schwer mit, obwohl der Ursprung des Wortes Virus ja im Gift liegt. Also ich meine, das ist natürlich, da sieht man mal, wie sich so was wandeln kann im Laufe der Zeit. Und ich glaube auch, du hast ja recht, wir haben ja noch die anderen gesundheitsschädlichen Stoffe.
Ja. Und das aber lass mich noch mal zu deinem Nachbar zurückkommen. Also, ich denke auch, also anderen gesundheitsschädlichen Stoff hat er verwendet, wenn er da in eine Richtung niest. Und damit haben wir einen Versuch der gefährlichen Körperverletzung. Was mich jetzt mal interessiert, selbst wenn der meint, dass du dich jetzt wahrscheinlich infizierst, hat er dich dann auch versucht zu töten? Weil ich meine, dass du angesteckt wirst, ist ja noch mal, da ist das Risiko ja... Das kann schnell passieren und dass du dann davon aber stirbst, das ist dann ja nochmal viel unwahrscheinlicher.
Also ich meine, du weißt das ja genauso. Ich würde sagen, ja, das hängt davon ab, was sich der Nachbar von oben vorgestellt hat, ja. Was er erwartet hat. Also wenn der mich wirklich umbringen
freie
wollte.
Freie Wohnung unten.
Ja, freie Wohnung unten. Ja, also man muss auch sagen, die Wohnung hier unten ist viel, viel schöner als die da oben, ne? Also wir haben ja irgendwie so Holzdielen, ne? Also richtig klasse. Und da oben ist es vielleicht ein bisschen moderner, aber das ist alles Laminat und so. Ne? Also das kann ich schon verstehen. Aber ich würde ja sagen, also wenn das natürlich, also kein Problem, gar kein Problem, aber die Frage ist, sagen wir mal, er wollte mich anstecken, weiß natürlich, dass das bei bestimmten Leuten irgendwie auch tödlich wirken kann, ist sich bewusst, dass es ja eine bestimmte Letalitätsquote gibt und dann muss man natürlich über bedingten Vorsatz reden, in Abgrenzung dann eben zu groben Fahrlässigkeit oder zu bewussten Fahrlässigkeit.
Na, dann grenzt doch mal ab.
Dann grenzt du doch mal ab. Also ich meine, ich mag nicht geprüft werden.
Ja, also ich finde das eher fernliegend. Also wenn er es jetzt wirklich drauf anliegt und sagt so, ja, ich gehe jetzt hin und ich nies den jetzt an, damit er stirbt. Ich habe so einen Fall, hat es ja zum Beispiel in London gegeben. Ne? Da hat irgend so ein Typ Zoff mit so Mitarbeitern von der U-Bahn gehabt, hat den dann irgendwie ins Gesicht geniest und hat gesagt, ich habe Corona und ihr jetzt auch. Und das habt ihr jetzt davon. Und dann ist auch tatsächlich einer von denen gestorben.
Oh je.
Und da würde ich sagen, der wird sich vorher vorgestellt haben, ja, dass die dann Corona bekommen, das ist relativ wahrscheinlich. Und dass die dann davon sterben, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal, weiß nicht, 1 zu 100 oder sowas.
Okay, also man könnte schon sagen, das ist zumindest möglich, ja.
Ja, genau. Und wenn man das dann unbedingt wollte, würde ich sagen, 1 zu 100 ist jetzt vielleicht noch so im Rahmen des Möglichen, dass man dann, wenn man dann wirklich gewollt hat, dass das passiert, sagen kann, dass einer Vorsatz gehabt hat, also absichtlich gehandelt hat.
Ja, gut, und jetzt bei dem Nachbarn, der jetzt meinetwegen sagt, okay, ich stecke den an, mir ist bewusst, man kann dabei auch sterben, ja, man kann dabei auch sterben, aber gut, die Letalitätsquote, die kennt keiner so wirklich bisher, aber die liegt maximal bei 1%, wahrscheinlich sogar ja noch niedriger. Und Im Übrigen, ich glaube, der ist auch irgendwie Biologe oder sowas, ne? Also der Nachbar von oben ist auch noch Biologe. Ach, crazy. Ja, der wird sich noch ein bisschen besser auskennen. Gut, also ich meine, die Möglichkeit wird da sein. Die Frage ist, nimmt er das billigend in Kauf? Ja, nimmt der das billigend in Kauf? Ist es sowas ähnliches? Ich meine, bei den Raserfällen wissen wir ja, also wer mit 140 durch die Innenstadt rast und 11 rote Ampeln mitnimmt, ja, das Risiko steigt immer mehr. Kann der wirklich noch darauf vertrauen? Wie ist es aber bei so einer Letalitätsquote? Bei so einer niedrigen Letalitätsquote, wenn man jetzt, sagen wir mal, wirklich jemanden vorsätzlich ansteckt, bedeutet das dann auch immer Tötungsvorsatz? Bei so einer niedrigen Letalitätsquote?
Ich hau mal einen raus. Ja. Nein.
Ja, ich stimme dir zu. Also da finde ich natürlich, also es ist einfach zu gering. Ich glaube halt auch, dass man da wirklich auch vernünftigerweise drauf vertrauen darf, ja, dass das nicht zum Tod führen wird. Anders natürlich wieder bei den Risikogruppen, ja. Wenn dann jetzt wirklich, also nimm mal den Fall, ja, du sagst dir halt, oh, mein Erbonkel, endlich möchte ich an das Erbe ran. Ich zeige Corona-Symptome, ganz eindeutige Corona-Symptome. Besuche jetzt meinen Erbonkel. Sag, hallo Onkel, komm, wir haben es schon lange nicht gesehen, gib mal einen Schmatzer. Gib mal einen Schmatzer, so feuchten. Und genau, und der Erbonkel steckt sich an, ist aber schon irgendwie 75, hatte schon einen Herzinfarkt, ne? Diabetes.
Übergewicht ist auch
schlecht. Ja, übergewichtig, starker Raucher. Gut, jetzt nimm mal den Fall.
Also in dem Fall ist ja die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, ne?
Ja, in der Tat, deutlich erhöht. Passiert. Gut, also wenn er jetzt seinen Onkel umbringen will, haben wir ja gar kein Problem. Da haben wir ja quasi die Absicht. Also da müssen wir ja nicht über bedingten Vorsatz reden. Aber sagen wir mal, man besucht seinen Onkel und hat jetzt Corona-Symptome. Ja, Corona-Symptome. Man will ihn nicht umbringen, es geht einem nicht ums Erbe. Aber jetzt geht man hin und würde sagen, okay, besucht man jetzt jemanden, der zur Risikogruppe zählt und da ist jetzt die Letalitätsquote, wenn man das individuell betrachtet, so dieser Gruppe betrachtet, deutlich höher. Du hast ja vielleicht eben von 5% gesprochen, aber vielleicht auch noch viel höher, wenn das bei so einer Person über 70, übergewichtig, Herzinfarkt, kommt gar nicht so selten zusammen, ne? Weil das hängt ja in der Tat auch häufig
ja,
irgendwie zusammen. Ob man da nicht sagen kann, da können wir schon von einem billigend in Kauf nehmen sprechen. Aber du hast, also in der Tat, wir haben gar kein Problem, wenn er sagt, ich möchte meinen Onkel umbringen und tut das mit Corona. Aber ist es dann auch Mortal? Also außer Habgier natürlich, also Habgiermord ja, aber ist es
Also es könnte ein gemeingefährliches Mittel sein. Ne?
Und ja.
Also könnte man drüber nachdenken, ich weiß nicht, Heimtücke, wenn man sie von hinten niest oder sowas.
Ja gut, was heißt von hinten niest? Aber also ich meine, das Heimtückische ist ja vielleicht dieser Angriff, dass ich halt irgendwie weiß, dass ich das habe, der das nicht weiß und darauf vertraut, jemand, der Corona-Symptome hat, der wird mich ja wohl nicht besuchen kommen. Ne? Das könnte ja irgendwie, also der Erbonkel könnte ja dann arglos sein. Ne? Also ich meine, der vertraut darauf, dass jetzt kein Angriff auf sein Leben erfolgt, auf sein Leib und Leben erfolgen wird. Also insofern denke ich, Heimtücke lässt sich gut hören. Gemeingefährliche Mittel. Also das, ja, in welchem
ja, Sinne? Das ja? Kommt, ja, das kommt natürlich darauf an, wenn du den im Altenheim besuchst, ne, und da sitzen da irgendwie 10 Alte rum und fängst dann an, in dem Raum da rumzuniesen oder sowas, dann wahrscheinlich schon, aber wenn du jetzt nur mit deinem Onkel da im Raum sitzt, da kannst du ja keinen anderen treffen, also dann ist das ja nicht gemeingefährlich.
Ja, ich meine, also Voraussetzung ist ja für die Gemeingefährlichkeit, dass eine Vielzahl von Menschen, ja, gefährdet werden kann an Leib und Leben, und zwar, weil es für den Täter unbeherrschbar ist. Ja? Also weil dieses Mittel, was er einsetzt, um jemanden umzubringen, unbeherrschbar ist und so eine große Streubreite besitzt. Das kann man bei Corona schon sagen. Also man kann es natürlich erstmal in der Hinsicht sagen, dass der Onkel selber, bis er merkt, dass er Corona hat, auch noch andere Leute anstecken kann mit dem Virus. Ne? Das in der Hinsicht. Und natürlich auch, dass man in dem Moment, wo man ihn ansteckt, vielleicht auch noch andere Leute anstecken könnte.
Beides, ich glaube, wenn, so wenn das so eine Kettenansteckung ist, dann reicht das nicht aus, weil das ist dann nicht das Mittel, was du ursprünglich einsetzt. Also wenn du jetzt so dein, weiß ich nicht, dein Atem in Richtung deinem Onkel, so, dann muss dieser Schwall an verseuchter Luft, der ist dann sozusagen das Mittel, was du einsetzt. Und wenn sich das dann so sofort pflanzt in deinem Onkel und dann steckt der da noch deine Freundin im Altersheim an, dann ist das dann geht das nicht mehr so auf dich hinreichend unmittelbar zurück.
Ja, also man könnte ja sagen, das Virus habe ich übertragen, das war mein Mittel und das Virus, das hat sich nur vermehrt in seinem Körper und das hat er dann weitergetragen. Also ich würde dann sagen, das Mittel war dann irgendwie das Virus, was ich eingesetzt habe und das ist dann bei ihm vermehrt worden, ja. Und er hat es dann halt weitergegeben. Es war dann halt so gefährlich. So würde ich versuchen zu argumentieren in einer Klausur, um zu sagen, es ist ein gemeingefährliches Mittel mit
ja, Corona. Also ich denke, das lässt sich hören. Aber darf ich noch mal, möchte noch mal ein bisschen zurückkommen. Also mit so das Setting, wie wir es jetzt beschrieben haben, mit dem Onkel, da kann man sicherlich auch einen Tötungsvorsatz annehmen. Mhm. Aber was mich jetzt auch noch mal interessiert und was vielleicht auch ein bisschen praxisnäher ist, ne? Wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn ich jetzt, ich steige jetzt in eine U-Bahn und ich meine, ich habe vielleicht Corona oder sogar wahrscheinlich. Ja, U-Bahn oder Trierer U-Bahn ist ja bekannt, ja, oder vielleicht eher,
im Bus. Ja, mit der fahre ich auch immer nach oben.
Ja. Steigst in den Bus, der ist relativ voll besetzt und du fängst da an, irgendwie ohne Mundschutz irgendwie rumzuniesen und andere Leute da irgendwie in zu nahe zu kommen. So, dann ist das jetzt eine versuchte Körperverletzung, wenn wir mal davon ausgehen, wir können nicht nachweisen, dass du irgendwen angesteckt hast. Eine versuchte gefährliche Körperverletzung, ja, aber keine versuchte Tötung. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, also ich würde sagen, den bedingten Tötungsvorsatz, den werden wir in solchen normalen Fällen schwer nachweisen können, solange man davon, also solange die Letalitätsquote wirklich so gering ist, ja. Also
das aber Körperverletzungsvorsatz, ja. Also versuchte Körperverletzung.
Also wenn man mit dir geht, ja, und sagt, okay, also alleine die Ansteckung ja, mit diesem Virus, also alleine, dass ich mich angesteckt habe, unabhängig von irgendwelchen Symptomen, ja, bedeutet schon eine Gesundheitsschädigung, ja, dann denke ich schon. Weil ich meine, wir wissen ja, wenn man sich in einem geschlossenen Raum mit mehreren Menschen aufhält, ja, da kommt schon relativ schnell zur Ansteckung. Ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie das Billigende in Kauf nehmen verneinen wird.
Und dann lass mich mal noch einen vielleicht gar nicht so unwahrscheinlichen Fall nehmen, ja. Da ist jemand so, jetzt irgendwie hat so Erkältungssymptome und sowas, aber das ist so ein Aluhutträger, so einer von diesen Verrückten, die nicht an Corona glauben, sondern irgendwie nur
denken. Wieso denn? Was heißt denn Aluhutträger?
Ja, halt so ein Verschwörungstheoretiker, der meint, dass das Coronavirus, das es gar nicht gibt, wird über 5G-Masten übertragen und man kann sich, wenn man sich so einen Hut aus Aluminium aufsetzt, dann kann man von diesen Strahlen nicht getroffen werden. So, da gibt es ja so ein paar Spezialisten, ja. Jedenfalls, wir haben jetzt so eine Person, die nicht an das Coronavirus glaubt oder glaubt, das ist halt nur so eine Verschwörung und eigentlich ungefährlich. Und die Person hat solche Krankheitssymptome und eigentlich diese Person hat Corona, weil die sich da auf der Anti-Irgendwas-Demo angesteckt hat, da halten die ja keinen Abstand. So, der steigt jetzt in die U-Bahn und in den Bus und weiß ich nicht und hustet da rum. Hat der dann einen Körperverletzungsversuch begangen, wenn der ja gar nicht daran glaubt, dass dieses Virus so ansteckend ist oder vielleicht gar nicht existiert?
Also, ich sehe das ganz eindeutig, ja. Kein Körperverletzungsvorsatz. Eindeutig. Also, ich meine, wer wirklich nicht daran glaubt, ja, und das tun ja einige. Ich bin ja vor 2-3 Tagen hier durch die Trierer Innenstadt gelaufen und habe ja da die Demo gesehen. Ich würde sagen, das waren 200 Leute, ja. Das waren so ungefähr 200 Leute, die da marschiert sind und gesungen haben. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Singen ist sehr gefährlich mit Corona.
Ja, ich glaube halt auch. Aber ich denke, bin eigentlich der Meinung, okay, derjenige, dem fehlt ja sogar das kognitive Element, der hält es ja nicht mal für möglich, dass er einen Körperverletzungserfolg verursachen kann. Also ich denke, da fehlt es an beidem, ne? Und natürlich will der das dann erst recht nicht, weil er ja nicht mal die von der Möglichkeit weiß, ja, weil er glaubt, es sei nicht möglich, jemanden anzustecken.
Also heißt, den kann man überhaupt nicht bestrafen dafür, wenn der ist mir total fahrlässig, da irgendwie Quatsch zu erzählen.
Gut, aber das stimmt schon. Also fahrlässig. Also sagen wir mal, jemand glaubt nicht dran. Ja, okay, dann haben wir kein Problem mit dem Vorsatz, der es zu verneinen. Jetzt reden wir vielleicht noch über, wenn der jetzt jemanden ansteckt, über fahrlässige, ne? Fahrlässige Körperverletzung oder wenn jemand stirbt, fahrlässige Tötung. Und jetzt reden wir natürlich darüber, wie ist es? Ja, handelt jemand sorgfaltswidrig, der jetzt irgendwie bei Facebook irgendwie nur die Verschwörungstheoretiker-Seiten da verfolgt oder irgendwie im Internet nur Nachrichten liest auf irgendwelchen, keine Ahnung, was das für Seiten sind, ja, Verschwörer-News-Seiten. Ja, handelt der fahrlässig. Also ich würde sagen, man kommt in der heutigen Zeit wohl kaum dran vorbei, irgendwie das mitzubekommen, ne? Dass es Ärzte gibt und zwar nicht wenige und dass das die Mehrzahl sogar der Mediziner ist, die sagen, das Ding ist tödlich, das Ding existiert. Ich glaube, ja, dass man wohl Fahrlässigkeit bejahen muss. Hm?
Also es ist nicht so klassische Fahrlässigkeit, ne? So wie im Straßenverkehr mal kurz zu lange am Autoradio rumgefummelt und dann ein Kind überfahren. Aber ich würde auch sagen, es ist irgendwie sorgfaltspflichtwidrig, die Warnungen von angesehenen Experten als Unfug in den Wind zu schlagen. Mhm. Also würde ich dir eigentlich recht geben. Das
ist schon natürlich, ja, aber das ist schon problematisch, ne? Weil ich meine, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ich meine, ich will ja eigentlich niemanden zwingen, sich irgendwie jetzt unbedingt bei der Tagesschau zu informieren, ja, oder in der Heute-Show, nicht Heute-Show, in den Heute-Nachrichten.
Die ganz seriösen Nachrichten.
Ja, genau. Also ich meine, das ist doch irgendwie komisch, ne, dass wir sagen, ja, also du bist selber schuld, das hättest du wissen müssen, hättest du einmal Tagesschau geguckt. Ich finde das problematisch, den Leuten zu sagen, ihr müsst auch Tagesschau gucken und das glauben, was da passiert oder zumindest
ja,
ernst
aber nehmen. Also ich meine, guck mal, stell dir mal vor, du stehst auf deinem Balkon, ja, also ich meine, gut, wir haben jetzt keinen, aber du stehst irgendwo oben im 10. Stock auf dem Balkon und sagst, ich glaube nicht an Schwerkraft, ja, das sind alles nur Bill Gates Scheiße, die da irgendwer propagiert und ich lasse jetzt mal irgendwas vom Balkon fallen, ja, Blumentopf, schweren Blumentopf schmeiße ich runter, unten stehen Leute, ich glaube aber nicht an die Schwerkraft. Und dann kann ich doch auch nicht sagen nachher, das kann man mir nicht vorwerfen, dass ich nicht gewusst habe, dass es keine Schwerkraft gibt, nur weil im Physiklehrbuch stand, es gibt Schwerkraft.
Ja, also da würde ich es natürlich eindeutig als Schutzbehauptung zurückweisen, diese Aussage, ich glaube nicht an Schwerkraft, weil ich meine, jeder spürt ja die Schwerkraft, man ist ja umgeben von ihr und man wird den ganzen Tag irgendwie auf den Boden gezogen. Aber wenn es so sein sollte, ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist natürlich bei der Schwerkraft schwerer irgendwie so zu begründen und zu glauben.
Ja, das war jetzt nur ein Extrembeispiel, aber es ist halt so, wenn man irgendwie, wir haben ja gewisse Naturgesetze, ja, und Vorgaben, die Natur uns macht, da können wir die doch nicht einfach leugnen, sei es jetzt ein Coronavirus oder sei es die Schwerkraft. Und wer das doch tut, der hat sich einfach nicht vernünftig informiert, also vernünftig im Sinne mit einfach mal mit gesundem Menschenverstand sich die Fakten angeguckt und Schlussfolgerungen gezogen. Ja, und deswegen würde ich schon sagen, wenn jemand mutwillig die Augen vor der Wahrheit verschließt, dann handelt der fahrlässig.
Ja, okay, aber weißt du was, ich will es nochmal komplizierter machen. Und zwar, weißt du, ich glaube, die Leute sind ja nicht doof da draußen. Die wissen ja, dass es Corona gibt.
Bin ich mir nicht so sicher.
Ja, also es kommt drauf an, wen man fragt. Es gibt aber Leute, die sagen dir, na klar weiß ich, dass es das Virus gibt. Ich weiß, dass es Corona gibt. Ich weiß auch, dass es tödlich wirken kann. Aber, ja, dir ist doch auch bewusst, es gibt Influenza-Viren. Und da haben wir immer mal Grippewellen gehabt in den letzten Wintern. Und du weißt das ja auch, Till. Also 2017, 2018 hatten wir ja, sollen es ja 25.000 Tote gewesen sein durch die Grippeepidemie, die es da gegeben haben soll. Und die Leute sagen dann, warum machen jetzt die Politiker und die Gesellschaft an sich, die Mehrheit zumindest, warum machen die alle so einen Ärger? Warum müssen wir uns so einschränken? Das ist doch nichts Besonderes. Wir wissen, dass Menschen sterben werden daran, aber wir haben doch bisher keinen Terz gemacht. Weißt du, woran die zweifeln? Die zweifeln nämlich daran, dass das irgendwie sozialwidrig ist, auf die Straße zu gehen in solchen Corona-Zeiten. Weil die sagen, es war doch bislang immer sozial adäquat, auch in Grippewellenzeiten, ja, immer auf die Straße zu gehen, sich dort zu zeigen, sich
das ist mein, Leute die zu Leute treffen. Sagen, das ist mein gutes Recht, auf die Straße zu gehen und andere Leute zu infizieren, weil ich halt gerne rausgehen
will. Nee, weil die sagen, das haben wir bislang immer so gehandhabt. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen zur objektiven Zurechnung und dort fragen,
ist das ist ja ein Örechtler-Argument, das haben wir schon immer so
gemacht. Ja, aber ist es sozialwidrig, ja? Ist es wirklich sozialwidrig, also setze ich ein rechtlich missbilligtes Risiko. Wie kann das sein? Bei der Grippe haben wir noch nie drüber gesprochen, dass das ein rechtlich missbilligtes Risiko ist. Da war es immer gesellschaftlich akzeptiert. Warum ist das jetzt anders? Jetzt gibt es auf einmal die Politik und die Virologen, die beherrschen uns und die sagen, nee, man darf das auf keinen Fall hinnehmen, wir müssen jedes Leben retten. Und insofern, ich möchte die Leute da nicht, oder ihre Meinung nicht abschneiden. Ne? Also insofern glaube ich, das ist kein Berecht. Also ich würde dem nicht folgen, aber ich würde sagen, die dürfen auf die Straße gehen und dafür demonstrieren. Denn in gewisser Weise ist das diskutabel. Ja, es ist diskutabel, finde ich. Und ich würde sagen, ich könnte das versuchen zu berücksichtigen. Ja, jetzt kommt's. Und zwar auf der Irrtumsebene, indem ich sage, diese Leute, die glauben eben nicht an die Sozialwidrigkeit. Die sagen, es sei sozial adäquat, trotz Corona-Epidemie auf die Straße zu gehen und andere Leute zu treffen. Das ist sozial adäquat. Und entweder ist es ein Irrtum, ja, dann komme ich über Paragraph 16, oder ich sage, gut, die bewerten das anders als die herrschende Meinung, dann reden wir mindestens über ein Verbotsirrtum. Aber ich glaube, der wäre auch vermeidbar.
Ja, also ich finde, bei einer normalen Erkältung kann man darüber sprechen. Aber bei dem Corona, dass das nicht sozial adäquat ist, da musst du ja nur mal eine beliebige Nachrichtensendung in einem seriösen von einem seriösen Sender gucken. Die Leute haben Angst davor, die wollen das nicht. Es gibt diese Abstandsregeln. es gibt sogar gesetzliche Regeln, da kann man ja nicht mehr sagen, das ist sozial adäquat.
Ja, und ich würde sagen, das ist in der Tat jetzt in dieser Corona-Zeit, Corona und Schnellpflicht, glaube ich, die spannendste Frage. Ja? Wie bestimmen wir eigentlich dieses sozial adäquat oder sozial widrig? Wie bestimmen wir dieses rechtlich missbilligte Risiko? Ist es etwas, was irgendwie von der herrschenden Gesellschaft, von der herrschenden Meinung vorgegeben wird? Wenn ich jetzt sage, okay, die Mehrheit der Gesellschaft stimmt dem zu, dass wir das nicht sollen, dann ja, ist es sozialwidrig. Ist es etwas, wo wir wirklich voraussetzen, dass es da gesetzgeberische Maßnahmen durch Gesetze oder Verordnungen geben muss, damit ich sagen kann, es ist sozialwidrig, damit es auch demokratisch legitimiert ist, dieses Verbot? Ja, also das finde ich schon die spannendste Frage, ja, die sich gerade stellt in dieser Corona-Zeit. Weil wir werden, du hast es ja gesagt, in der Post-Corona-Zeit darüber reden. Wie sieht's aus mit Erkältung? Ja? Wandelt sich da auf einmal die Ansicht, was sozial gemäß ist und was sozial widrig ist? Das wird in der Tat dann eine große Debatte werden.
Kann ich gar nichts hinzufügen.
Ja.
Ja, klingt vernünftig.
Du, Till, ich habe gleich Vorlesung. Was heißt Vorlesung? Ja, ich muss gleich in einen Zoom.
Ja, du setzt dich wieder vor deinen Computer und quatscht irgendwelche PowerPoints vor.
Ja, du auch. Mal gucken, ob, kriegst du Feedback von den Studis?
Ja, aber da will ich jetzt nicht drüber berichten.
Ah, alles klar. Ich auch nicht. Okay, du, wir schnacken ein andermal, ja?
Also, mach das machen wir. Das machen wir. Ich will dir nur noch eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben.
Ja, warte, bevor du mir. Ja, sag mal erst die Hausaufgabe. Soll ich dein Zimmer saugen oder was?
Ja, das zum einen und zum anderen, guck dir bitte nochmal an den Paragraph 330a, schwere Gefährdung durch Freisetzen von Gift. Ja. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass man darüber die Leute bestrafen kann, auch so Corona-Leugner, die in den Bus gehen und da rumhusten und auch wenn die gar keinen infizieren, glaube ich, dass sie sich trotzdem strafbar machen können.
Guck schwere dir das mal an, denk mal drüber. Durch Freisetzen von Giften heißt das, ja? Wer Stoffe, die Gifte enthalten oder hervorbringen können, verbreitet oder freisetzt und dadurch die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder die Gefahr einer Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren. Das ist ja ein Verbrechen.
Ja,
ist ein
Verbrechen. Ja, aber ich meine, wir reden ja über Fahrlässigkeit, ne? Okay, also Gefahr für eine große Gesundheitsschädigung, große Anzahl von Menschen, 20 Leute im Bus, kein Problem. Ne? Das Ganze fahrlässig gemacht, gibt es immerhin Geldstrafe oder bis zu 3 Jahre. Also das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, also muss ich mal drüber nachdenken. Also hier sehe ich ja, wir haben das Problem mit dem Gift in gleicher Weise. Ja, in gleicher Weise. Es muss ein Gift
sein. Ja, das ist schon wieder bei Biologie und Chemie. Ja,
ja, dann frage ich mal den Nachbarn von oben. Gute Idee.
Ja, aber nicht Händeschütteln mit dem.
Ja, nee, ohne Händeschütteln. Du, Till, und das nächste Mal hier in der Küche, ne? Spülmaschine anmachen, bevor du gehst.
Ah ja, und du nimmst den Müll dann mal mit.
Alles klar.